NDR Info. Echo des Tages.
Anziehend Europa auch ist, zu viele Bürger lässt die Europäische Union in einem Gefühl der Macht- und Einflusslosigkeit zurück. Die Krise hat mehr als nur eine ökonomische Dimension. Sie ist auch eine Krise des Vertrauens in das politische Projekt Europa.
Joachim Gauck im Schloss Bellevue zur Vertrauenskrise in Europa. Zur Rede des Bundespräsidenten gleich mehr hier im Echo des Tages. Wir berichten und kommentieren. Außerdem auf dem Programm Pferdefleisch im Bundestag. Der Skandal um falsche Etiketten bestimmt die Verbraucherschutzdebatte. Das Gegenteil von Bonus. VW-Chef bekommt trotz Rekordgewinn weniger Gehalt. Und Leichtathlet unter Mordverdacht. Gericht in Südafrika entscheidet über Freilassung von Oskar Pistorius. Im Studio ist Andreas Tess. Guten Abend. Nicht nur reden, sondern das Gesagte später in Diskussionsrunden vertiefen, also Debatten anstoßen, die über die Tagespolitik hinausweisen. So stellt sich der Bundespräsident seinen künftigen Umgang mit Themen von grundsätzlicher Bedeutung vor. Zu diesem Zweck hat Joachim Gauck das Bellevue-Forum ins Leben gerufen, benannt nach seinem Amtssitz. Heute die Premiere zum Thema Europa. Dietmar Riemer fasst die Rede des Bundespräsidenten zusammen.
Vor Ihnen steht ein überzeugter Europäer. Damit begann der Bundespräsident seine Rede, die unter dem Motto stand: Vertrauen erneuern, Verbindlichkeit stärken. Aber überraschend genug, Gauck kam auch gleich mit der Korrektur einer Fehleinschätzung, die ihm zu Beginn seiner Amtszeit unterlaufen ist. So jedenfalls selbstkritisch der Bundespräsident heute Morgen.
Für mich ist dieser Tag auch anders, neu und kritischer. Auf meinen euphorischen Satz, kurz nach meiner Amtseinführung zurückzukommen, als ich sagte, wir wollen mehr Europa wagen. So schnell und gewiss wie damals würde ich es wohl heute nicht mehr formulieren.
Es gäbe Klärungsbedarf in Europa angesichts der Zeichen von Ungeduld, Erschöpfung und Frustration unter den Bürgern. Allerdings dürfe man, wenn man heute auf die Probleme Europas zu sprechen käme, nicht immer nur den Euro als Kern dieser Probleme ansprechen, obwohl gerade hier ein besonders großes Korrekturbedürfnis der Politik zu sehen ist.
Als folgenschwer erwies sich auch die Einführung der gemeinsamen Währung. 17 Staaten führten im Laufe der Jahre den Euro ein, doch der Euro selbst bekam keine durchgreifende finanzpolitische Steuerung. Dieser Konstruktionsfehler hat die Europäische Union in eine Schieflage gebracht, die erst durch Rettungsmaßnahmen wie den Europäischen Stabilitätsmechanismus und den Fiskalpakt notdürftig korrigiert wurde.
Dennoch für ihn sei klar, selbst wenn einzelne Rettungsmaßnahmen scheitern sollten, stehe für ihn das europäische Gesamtprojekt überhaupt nicht in Frage. Im Verlauf seiner Rede griff Gauck dann ein Thema auf, das immer wieder auch durch andere Reden aktiver Politiker auf die Tagesordnung gesetzt wird. Es fehlt nämlich etwas für Europa.
In Europa fehlt die große identitätsstiftende Erzählung. Wir haben keine gemeinsame europäische Erzählung, die über 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union auf eine gemeinsame Geschichte vereint, die ihre Herzen erreicht und ihre Hände zum Gestalten animiert.
Aber selbst wenn eine solche Erzählung fehle, es gäbe doch etwas, was uns alle verbindet.
Dennoch hat Europa eine identitätsstiftende Quelle, einen im Wesen zeitlosen Wertekanon, der uns auf doppelte Weise verbindet, als Bekenntnis und als Programm.
Und dies, Gauck, sei doch alles stärker zu bewerten und zu sehen als die Vertrauenskrise, die derzeit in Europa um sich greife. Mit sehr persönlichen Worten wandte sich der Bundespräsident dann an Großbritannien, von dem man ja annehmen kann, dass es sich unter Umständen irgendwann aus der EU verabschieden will. Das ist etwas, was sich Gauck lieber nicht vorstellt.
Liebe Engländer, Waliser, Schotten, Nordiren und neue Bürger Großbritanniens, Wir möchten euch weiter dabei haben.
Mit dieser sehr persönlichen Formulierung unterlief Gauck die übliche Politikersprache und dies wird seine Wirkung in Großbritannien wahrscheinlich auch nicht verfehlen. Durchaus kritisch beschäftigte sich der Bundespräsident anschließend mit der Rolle Deutschlands in EU-Europa. Ihm macht große Sorge, was er aus anderen europäischen Ländern über Deutschland hört.
Ich versichere allen Bürgerinnen und Bürgern in den Nachbarländern, ich sehe unter den politischen Gestaltern in Deutschland niemanden, der ein deutsches Diktat anstreben würde. Mehr Europa heißt in Deutschland nicht deutsches Europa. Mehr Europa heißt für uns europäisches Deutschland.
Sollten deutsche Politiker, so Gauck weiter, vereinzelt zu wenig Empathie für die Situation der anderen aufgebracht haben, so sei dies eher die Ausnahme und nicht die Regel. An dieser Stelle seiner Rede, wie auch an einigen anderen, spontaner Beifall im Schloss Bellevue.
Die Europarede des Bundespräsidenten ist auf positive Resonanz gestoßen, insbesondere in den Reihen der Opposition. Die Reaktionen in Berlin fasst Frank Wahrlich zusammen.
Den Bundespräsidenten für seine Rede loben und die Kanzlerin dabei für ihre Politik kritisieren. Nach dieser Methode gehen SPD und Grüne vor. Joachim Gauck fülle die Lücke, die Kanzlerin Merkel seit Jahren nicht schließen könne. Gauck erkläre den Menschen Europa. So der grüne Spitzenkandidat Jürgen Trittin. Europa sei mehr als hektisch geschnürte Rettungspakete, will heißen, mehr als die Politik von Angela Merkel. Der SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück lobt die Europarede Gaucks, insbesondere der Appell des Bundespräsidenten, den Partnern in Europa nicht mit Besserwisserei zu begegnen, sollte von uns allen zu Herzen genommen werden, so Steinbrück. Gauck habe klare Worte gefunden und Probleme angesprochen. Bundeskanzlerin Merkel reist am Wochenende in die Türkei. Das Land möchte in die Europäische Union aufgenommen werden. Deshalb auch kein Kommentar von der Kanzlerin selbst. Regierungssprecher Seibert sagte lediglich, die Regierung begrüße, dass Gauck mit Europa ein wichtiges Thema gewählt habe. Eine inhaltliche Bewertung will die Bundesregierung nicht vornehmen.
Zur Rede des Bundespräsidenten, zu den Perspektiven Europas, auch der Kommentar im Echo des Tages von Katrin Brandt.
Was für ein schöner Tag, sagte Joachim Gauck am 18. März 2012. Die Sonne strahlte in den Reichstag und für den Moment schienen alle Dinge an ihrem richtigen Platz zu sein. Der Bundespräsident, die Politiker und ihre Gäste, die Deutschen ganz allgemein. Dass es nicht so bleiben würde, muss uns klar gewesen sein. Schon früh wehrte sich Joachim Gauck gegen die Heilserwartungen, die an ihn herangetragen wurden. Heute nun wissen wir, dass der 73-jährige frühere Pastor aus Rostock ein kluger Mann ist, der gut redet, der auch etwas zu erzählen hat, der uns aber ganz sicher nicht alle unsere losen Enden verknoten wird. Gaucks Rede über Europa ist handwerklich ordentlich und wurde engagiert vorgetragen. Warum brauchen wir Europa und was sollten wir dafür tun, könnte der Titel sein. Gauck, so erfahren wir, ist ein bekennender und dankbarer Europäer. Den Fall der Mauer hält er für den zweiten Gründungsakt Europas, der die Öffnung nach Osten ermöglichte. Und von außen betrachtet erschließen sich die Werte Europas viel leichter als von innen. Das ist die Perspektive des Ostdeutschen und hier bringt Gauck wirklich eigene Gedanken ein. Der Rest der Rede allerdings enthält nichts, was andere aus dem bürgerlich-liberalen Lager nicht schon hunderte Male gesagt hätten. Die Bitte an die Medien, doch mehr über Europa zu berichten, eingeschlossen. Überhaupt Europa. Meint er den Kontinent, den Kulturraum oder die Europäische Union? Das bleibt vage und Gauck lässt offen, wo für ihn Europa endet. An der türkischen Grenze etwa? Auch die Sorgen der Menschen in der Krise und die Defizite der Europäischen Union streift Gauck nur kurz. Die Bankenrettung mit Steuergeldern, der harte Sparkurs für Südeuropa, die Entmachtung des Parlaments, die fragwürdige Einwanderungspolitik, nichts davon vertieft er. Auch wenn sich ein Bundespräsident nicht in die Tagespolitik einmischen sollte, so hätte der bekennende Europäer doch tiefer graben müssen und nicht nur rein idealistisch die großen Gefühle beschwören dürfen. Unsere Nachbarn immerhin haben nun auch vom Staatsoberhaupt gehört, dass sie sich vor Deutschland nicht fürchten müssen, dass nicht Europa deutsch, sondern Deutschland europäisch werden wird. Zu schön, um wahr zu sein. Nein, wir müssen unseren Weg schon selber finden. Unser Präsident wird uns dabei helfen, aber nicht mit großen Reden. Wenn jedoch Gauck mit Jugendlichen über Freiheit spricht, dann ist alles am richtigen Platz.
Katrin Brandt kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hartwig Fischer hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Er hatte in einem Zeitungsinterview vorgeschlagen, Lasagne mit Pferdefleisch nicht zu vernichten, sondern an bedürftige Bürger abzugeben. Opposition, Wohlfahrtsverbände und auch der Handel lehnen diesen Vorschlag entschieden ab. Arme Menschen dürften nicht zum Müllschlucker der Nation gemacht werden. Einen schweren Stand hatte heute auch Bundesverbraucherministerin Aigner. Ihr warf die Opposition vor, eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln noch vor kurzem blockiert zu haben. Marita Knipper über die Debatte im Bundestag.
Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner will zügig Konsequenzen aus dem Pferdefleischskandal ziehen.
Wichtig ist, dass wir alles tun, um zu verhindern, dass sich ein solch dreister und skandalöser Etikettenschwindel in Zukunft wiederholt.
Das Kontrollsystem des Handels hat versagt, bekennt Aigner. Die Täter sind unbekannt, weiß sie.
Die Verbraucher sind Opfer des Skandals, nicht die großen Handelsketten.
Diesem Urteil kann sich die Opposition problemlos anschließen. Alle Politiker wollen die Verbraucher gegen Etikettenschwindel schützen.
Deshalb werden wir gemeinsam mit den Ländern, die für die Lebensmittelüberwachung zuständig sind, die Kontrollsysteme der Supermarktketten durchleuchten.
Gemeinsam haben Bund und Länder einen 10-Punkte-Aktionsplan erarbeitet. Das interpretiert Ilse Aigner so.
Das verstehe ich unter zügiger Krisenreaktion.
Die halbe Wahrheit, wenn man der Hamburger SPD-Verbrauchersenatorin Cornelia Prüfer-Storcks glaubt. Denn ohne die Vorschläge aus den Bundesländern wäre der Aktionsplan ein Papiertiger. Zahnlos. Prüfer-Storcks sprach auf Einladung der SPD-Fraktion. Prompt hielt sie die Länderfahne hoch gegen Aigner.
Ausweitung der Anforderungen an die Eigenkontrolle der Unternehmen und ihrer Informationspflichten gegenüber den Behörden. All das haben die Länder in dieses Papier hineingeschrieben. Und ich sage auch ganz deutlich, wir prüfen nicht mehr ob, sondern wir prüfen nur noch wie. Und wir werden auch den Zeitdruck sehr hoch halten.
Die Opposition möchte gern von Ilse Aigner wissen, warum sie so plötzlich eine erweiterte Kennzeichnungspflicht für Fertigprodukte durchsetzen will, sogar europaweit. Ulrich Kleber, verbraucherpolitischer Sprecher der SPD.
Und als die SPD im letzten Jahr gefragt hat, wann kommt die Herkunftskennzeichnung, sie geantwortet haben, ich halte sie nicht für praktikabel, ich bin dagegen.
Nächster Kritikpunkt. Warum verhindert Aigner, dass Betrüger an den Pranger gestellt werden? Klagt Hamburgs SPD-Verbrauchersenatorin Prüfer-Storcks. Etwa wenn keine unmittelbare Gesundheitsgefahr für Verbraucher besteht, müssten die Behörden ihre Erkenntnisse verschweigen.
Dass zum Beispiel, wenn Sie in Restaurants Seezunge bestellen, auf jedem dritten Teller etwas anderes liegt, das wissen wir. Aber das ruht in unseren Aktenordnern, weil wir ja die Betriebe nicht nennen dürfen.
Also, Pferd ist kein Rind und Seezunge keine Seezunge. Mal schauen, was als nächstes auf unseren Tellern landet. 100 Tage Schonzeit, die stehen einem Politiker eigentlich zu, wenn er oder sie ins Amt kommt. Aber so viel Zeit ist Johanna Wanka nicht vergönnt. Bereits heute musste die neue Ministerin im Bundestag den Bildungsbericht verteidigen. Annika Sepöhr hat ihren ersten Auftritt verfolgt.
Eines stellt die neue Bundesbildungsministerin gleich klar. Beim Blick darauf, wie es um das Bildungswesen in Deutschland steht, wolle sie keine Augenwischerei. Ja, der Bildungsbericht zeige, es gebe positive Entwicklungen. Die dürften auch nicht kleingeredet werden, meint Wanka.
Dass wir aber doch trotzdem sehen, wo es auch Probleme gibt oder große Aufgaben, die noch zu bewältigen sind.
Zum Beispiel gebe es Rekordzahlen bei den Abiturienten, bei den Studienanfängern, so Wanka.
Trotzdem wissen wir, dass wir in manchen Fächergruppen, zum Beispiel in den MINT-Fächern, viel zu hohe Abbrecherquoten noch haben. Und diesem Thema will ich mich auch besonders widmen.
Wanka sagt, sie sehe auch das Problem, dass immer noch zu viele Jugendliche nach dem Schulabschluss keine Ausbildung finden, im sogenannten Übergangssystem landeten.
Bei denen, die noch drin sind, es sind zu viel immer noch, wissen wir aber, dass ein erhöhter Förderbedarf besteht. Und deswegen glaube ich, ist das, was das Bundesministerium initiiert hat, also dieser Politikansatz der persönlichen Begleitung derjenigen, die Schwierigkeiten haben, der richtige Ansatz an der Stelle.
Der Opposition reicht das nicht, auch wenn sich die Kritik nicht direkt an die neue Bundesbildungsministerin richtet. Die Bewertung für die Bildungspolitik der Bundesregierung fällt schlecht aus. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Ziegler.
Denn die Koalition unter Merkel hat leider eben sehr viele Mittel verplempert. sich eben nicht weiter um die Menschen gekümmert, die mit schlechteren Bildungschancen ausgestattet sind.
Noch immer sei in Deutschland bei dem, was Kinder erreichen könnten, das Elternhaus das Schicksal. Ziegler wiederholt für die SPD die Forderung, das Kooperationsverbot müsse fallen. Der Bund solle künftig den Ländern Geld für Bildung überweisen dürfen.
Das Kooperationsverbot muss aus unserer Sicht vor allem fallen, damit der Bund und die Länder beim weiteren Ausbau der Ganztagsschulen unterstützen kann. Denn nur so wird es uns gelingen, die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen mehr von ihrem Elternhaus zu entkoppeln.
Für Bildungsausschussmitglied Kanel von der FDP ist dagegen klar:
Die Bundesregierung kommt in jenem Bereich, in dem sie auch zuständig ist, sehr gut nach. Das Bildungschaos herrscht mittlerweile vor allem in den rot-grün regierten Bundesländern.
Dass vieles nicht läuft im Bildungssystem in Deutschland, das meint die linken Abgeordnete Hein und liefert eine Liste an Beispielen.
19% aller Schülerinnen und Schüler, also auch viele mit einem Abschluss, können nach der Beendigung des Schulbesuches nicht sicher lesen und schreiben. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die in Förderschulen unterrichtet werden, geht nicht zurück, obwohl es deutlich mehr gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderungen gibt.
Was bleibt, ist eine neue Bundesbildungsministerin Wanka, die sagt, sie freue sich auf eine gute Zusammenarbeit. Anmerkungen aus allen Fraktionen erwünscht.
Der französische Staatspräsident Hollande hat in dieser Woche Athen besucht. Gar keine schlechte Idee, um schon mal zu schauen, wo ein Land so landen kann. Denn zumindest nach Ansicht von Kritikern und Schwarzmalern ist Frankreich auf dem besten Weg, das neue Griechenland zu werden. Die Maastricht-Kriterien wird das Land im laufenden Jahr jedenfalls nicht wie eigentlich geplant einhalten. Und mit seiner Wachstumsschwäche trägt es dazu bei, dass Europa auch im Jahr 2013 in der Rezession verharrt. Das zumindest geht hervor aus der Prognose, die heute die EU vorgelegt hat. Wolfgang Landmesser über Europa ohne Wirtschaftswachstum.
Die Hoffnung auf schnelle Besserung hat sich nicht erfüllt. Im Vergleich zur Wirtschaftsprognose im Herbst sind die Brüsseler Wirtschaftsaussichten für dieses und nächstes Jahr schlechter. Die Zusammenfassung der Lage fällt entsprechend aus. EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn.
We have a disappointing hard data.
Zwischen Oktober und Dezember 2012 war die europäische Wirtschaft weiter in die Rezession gerutscht und das verschlechtert auch die Aussichten für 2013. Mit einem Rückgang der Wirtschaft von 0,3% rechnet die EU-Kommission jetzt für das gesamte Jahr. Im Herbst war die Behörde noch von einem Mini-Plus beim Wachstum ausgegangen. Erst 2014 wird es laut Winterprognose wieder leicht aufwärts gehen. Die schwache Konjunktur schlägt auch auf die Neuverschuldung durch. So rechnet die EU-Kommission mit höheren Haushaltsdefiziten in Frankreich und Spanien. Schon länger gibt es Diskussionen, dass die Länder die von Brüssel vorgegebenen Haushaltsziele nicht packen werden. So sollte Frankreich die Neuverschuldung 2013 auf 3% drücken. Ein Ziel, von dem der französische Präsident Hollande zuletzt vorsichtig abgerückt war. Doch weil die Aussichten trüb sind, könnte die EU-Kommission den Ländern jetzt entgegenkommen.
Deadlines can or may be extended.
Die Deadlines können verschoben werden, wenn die Ziele bei den Strukturreformen erfüllt worden sind und wenn der Einbruch beim Wachstum großen Einfluss auf die Staatsfinanzen hat. Im Klartext, wenn die Länder Tempo halten bei den Reformen, die bereits beschlossen sind, bekommen sie beim Sparen mehr Zeit. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt mache es möglich, sagt Olli Rehn. Also kein Grund, an der Reformpolitik in der Eurozone grundsätzlich zu zweifeln. Die Strategie der EU-Kommission ist weiterhin, durch die Reformen wird der Boden bereitet für neues Wachstum. Deswegen sei es wichtig, dass die Euro-Länder Kurs hielten.
We must stay the course of reform and avoid any loss of momentum, which could undermine the turnaround in confidence that is now underway.
Denn das könnte das wachsende Vertrauen in die Euro-Länder erschüttern. Der Einbruch der Wirtschaft schlägt massiv auf den Arbeitsmarkt durch. Auch die Prognose für die Arbeitslosenquote musste die EU-Kommission nach oben korrigieren. Über 12% der erwerbsfähigen Menschen in der Eurozone werden demnach Ende des Jahres arbeitslos sein, nach schon sehr hohen 11,5% Ende 2012.
Which unfortunately masks large differences.
Dahinter verbergen sich unglücklicherweise sehr große Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern. Das ist Ausdruck der großen Reformanstrengungen, die einige Staaten immer noch durchlaufen. So wird die Arbeitslosigkeit in Spanien laut Prognose auf knapp 26% steigen, in Portugal auf über 17% und in Italien auf knapp 11%.
Und wo bleiben die positiven Nachrichten? Keine Sorge, es gibt sie, sie kommen aus Wolfsburg. Volkswagen vermeldet einen Rekordgewinn. Und trotzdem will Europas größter Autobauer seinem Chef Martin Winterkorn das Gehalt kürzen. Wie das zusammenpasst, erläutert Hilke Janssen.
Der Vorstandschef von Volkswagen redet gern über Erfolge. Über sein eigenes Gehalt mag Martin Winterkorn allerdings nicht sprechen. Mehr als 17 Millionen Euro waren es im vergangenen Jahr. Wie hoch seine Bezüge jetzt sind, kommt Winterkorn nicht über die Lippen.
Im Vergleich zum Vorjahr kann ich es nicht sagen, aber ich glaube, es ist mittlerweile alles gesagt, was mein Gehalt betrifft.
Was Winterkorn verdient, steht später in einer Pressemitteilung. 14,5 Millionen Euro kommen inklusive Bonuszahlungen zusammen, also etwa 3 Millionen Euro weniger als im Jahr davor. Der Grund für das neue Vergütungssystem war schlicht der öffentliche Druck. Das Rekordgehalt vom vergangenen Jahr hatte Diskussionen über Gerechtigkeit und die Raffgier von Wirtschaftsbossen ausgelöst. Aber auch die Frage, ob die 14,5 Millionen denn jetzt angemessen sind, für den Chef von Europas größtem Autobauer, will Winterkorn nicht beantworten.
Ich glaube, wir haben über das Thema Vorstandsgehälter und auch mein Gehalt ist genügend geredet. Nehmt es mal so zur Kenntnis.
Auch der Betriebsrat mag die Fragen nach dem Verdienst der Vorstände nicht mehr hören. Volkswagen sei erfolgreich und zahle gute Gehälter, nicht nur an die oberste Chefetage, sondern auch an den Rest der Belegschaft, betonte Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh. Gebremst hat VW jetzt vor allem die Bonuszahlungen, die die Vorstände neben ihrem festen Gehalt beziehen. Vernünftig, findet Osterloh.
Ich glaube, das, was wir als Ergebnis erzielt haben, dass es bis zu 5 Milliarden Euro Ergebnis, es keine Bonusvergütung mehr gibt, zeigt, dass mit Zustimmung der Vorstände wir eine Lösung gefunden haben, die zeigt, dass beide Seiten der Meinung sind, dass das eine akzeptable Höhe ist.
Weniger Geld also für die Vorstände und das, obwohl Volkswagen mehr Fahrzeuge verkauft und wieder einmal mehr verdient hat als im Jahr davor. 11,5 Milliarden Euro haben die Wolfsburger erwirtschaftet, ein neuer Rekord. Unter dem Strich steht sogar ein Gewinn von knapp 22 Milliarden Euro. Der hat aber vor allem mit der Übernahme von Porsche zu tun und steht nur auf dem Papier. Die Aussichten für das laufende Jahr sieht VW-Chef Winterkorn eher verhalten.
Die unsicheren konjunkturelle Großwetterlage, die Marktschwäche in Europa und der immer schärfere Wettbewerb stellen die gesamte Branche vor eine Bewährungsprobe, auch Volkswagen. Wir werden uns anstrengen müssen und das wird alles andere als leicht werden.
Europas größter Autobauer hält am Ziel fest, bis 2018 die Nummer 1 der weltweiten Autoindustrie zu sein. Analysten halten das für längst hinfällig und rechnen damit, dass VW den Spitzenplatz bereits ein paar Jahre früher erreicht.
Es ist die Konsequenz aus dem Versagen bei der Fahndung nach dem selbsternannten nationalsozialistischen Untergrund NSU. Der Verfassungsschutz wird reformiert. Ein mutmaßliches rechtsextremes Terrortrio, 14 Jahre im Untergrund, 10 Morde, 9 davon an Zuwanderern und die Sicherheitsbehörden ahnungslos zerstritten und überfordert, außer beim Schreddern von Beweismaterial. Das war dann doch zu viel des Schlechten. Was jetzt anders werden soll beim Verfassungsschutz, beschreibt Joachim Hagen.
Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat Hans-Georg Maaßen das Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz übernommen. Und seitdem ist die Reform des Inlandsnachrichtendienstes seine wichtigste Baustelle. Nach dem NSU-Debakel konnte es nicht so weitergehen wie bisher, sagt er. Das hätten auch seine Mitarbeiter erkannt. Das Ergebnis der Überlegungen: die Arbeitsweise des Verfassungsschutzes muss sich ändern. Bislang haben die Mitarbeiter Informationen gesammelt und dann wurde überlegt, was man damit macht. Das soll anders werden.
Für einen einfachen Mitarbeiter im Amt ändert sich die Zielvorstellung. Sie sollen zielorientiert vorgehen und sie sollen kundenorientiert vorgehen. Kundenorientiert heißt, der Kunde ist die Polizei oder die Staatsanwaltschaft und die Bundesregierung. Auf diese Gruppen bezogen muss berichtet werden. Das bedeutet auch, dass der Mitarbeiter sich überlegen muss, welche Informationen braucht er und nicht welche kann er bekommen, sondern welche Informationen braucht er, um diese Kunden zufriedenzustellen.
Eine Folge dieser neuen Zielorientierung des Bundesamtes: im Mittelpunkt steht in Zukunft die Überwachung gewaltorientierter Gruppierungen wie Islamisten und Rechtsextremisten. Das war im Vorfeld heftig kritisiert worden, weil die Länder fürchteten, dass ihnen dann nur noch die Beobachtung nicht gewaltbereiter, sogenannter legalistischer Gruppierungen übrig bleibt, wie zum Beispiel der Partei Die Linke. Diese Befürchtungen der Länder seien ausgeräumt, versichert Maaßen.
Wir müssen zwar Prioritäten setzen, aber legalistische Organisationen müssen weiter beobachtet werden. Nur da gilt ganz besonders, dass man nicht die Informationen über die legalistischen Organisationen sammelt, die man einfach bekommen kann, sondern zielorientiert vorgeht, bestimmte Fragen sich stellt. Welche Informationen brauche ich konkret und welche Informationen kann ich nur bekommen mit nachrichtendienstlichen Mitteln und nicht aus der Tagespresse?
Eine weitere Folge des NSU-Debakels: Die Landesämter und das Bundesamt sollen sich bei der Anwerbung von sogenannten V-Leuten besser abstimmen. Im NSU-Untersuchungsausschuss war herausgekommen, dass Thüringen einen Vertrauensmann in der Nähe der rechtsradikalen Terrorzelle platziert hatte, von dem das Bundesamt nichts ahnte. Das soll nicht noch einmal passieren. Deshalb wird jetzt eine sogenannte V-Mann-Datei beim Bundesamt eingerichtet. Dorthin sollen die Länder ihre V-Leute melden. Auch dagegen hatte es heftigen Widerstand gegeben, weil die Länder fürchteten, dass ihre V-Leute dadurch enttarnt werden könnten. Auch diese Befürchtungen seien ausgeräumt zu Maßen.
Die Innenministerkonferenz hätte sich mit dem Bundesinnenminister verständigt, dass keine Klarnamen aufgenommen werden, aber dass alle wesentlichen Kriterien aufgenommen werden, durch die man feststellen kann, wo V-Personen aktiv sind, welche Kriterien sie erfüllen, in welchen Organisationen und in welchen Ebenen der Organisation sie tätig werden.
Aber auch Maaßen gibt zu, dass diese Reformen keine Garantie dafür sind, dass so etwas wie der NSU nicht noch einmal entstehen könnte.
Er ist einer der bekanntesten Leichtathleten der Welt, weil er die Stadionrunde trotz Prothesen ähnlich schnell läuft wie seine nicht behinderten Konkurrenten, der Südafrikaner Oscar Pistorius. Seit Tagen aber macht er weltweit Schlagzeilen jenseits des Sportteils, weil Pistorius im Verdacht steht, seine Freundin vorsätzlich erschossen zu haben. Heute nun hat ein Gericht in Südafrika darüber entschieden, ob der Sportler gegen Kaution bis zum Prozessbeginn freikommt. Steffen Wurzel zum Beschluss des Richters, der viele Beobachter überrascht hat.
Der des Mordes beschuldigte Paralympics-Sportler Oscar Pistorius kommt auf Kaution frei. Das hat der zuständige Richter Desmond Nair in Pretoria entschieden. Er gab damit einem Antrag der Verteidiger des Profisportlers statt. Per Audioübertragung wurde die Entscheidung des Richters landesweit öffentlich gemacht.
I come to the conclusion that the accused has made a case to be released on bail.
Familienmitglieder und Unterstützer von Pistorius fingen noch im Gerichtssaal an zu jubeln. Richter Nair hat festgesetzt, dass Pistorius eine Kautionssumme von 1 Million Rand hinterlegen muss. Das entspricht rund 85.000 Euro. Bei den Einkommensverhältnissen des Sportlers, die in den vergangenen Tagen während des Verfahrens bekannt geworden sind, dürfte diese Summe für den Beschuldigten kein Problem darstellen. Begründet hat der Richter seine Entscheidung wie folgt.
I cannot find that it has been established that the accused is a flight risk.
Er sei nicht der Meinung, dass bei Pistorius Fluchtgefahr bestehe, beziehungsweise sei das nicht hinreichend begründet worden von der Anklage. Ebenso sei er nicht der Meinung, dass von dem Beschuldigten eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe, so der Richter. Die Entscheidung sagt noch nichts darüber, ob Pistorius schuldig gesprochen wird oder nicht. Das wird im Hauptverfahren geklärt. Wann das beginnt, ist noch offen. Bis dahin bleibt die Anklage bei ihrer Position. Der 6-fache Paralympics-Gewinner habe seine Freundin, das Model Reva Steenkamp, absichtlich erschossen. Das sei vorsätzlicher Mord. Pistorius sagt, er habe seine Freundin mit einem Einbrecher verwechselt und deswegen versehentlich erschossen, während sie auf der Toilette war. Das Ganze sei ein tragisches Unglück. In seinem Vortrag vor der Bekanntgabe der Kautionsentscheidung betonte der Richter, er zweifle an vielen Aussagen des Beschuldigten. Zum Beispiel:
I have difficulty also in coming to terms.
Es fällt mir schwer zu verstehen, warum der Beschuldigte nicht sichergestellt hat, wer da auf der Toilette war. Er hätte das ja fragen können. Ebenso wenig kann ich nachvollziehen, warum die Verstorbene nicht von der Toilette aus ihrem Freund etwas zugerufen hat. Der Richter kritisierte heute auch sehr deutlich die Polizeiermittler. In den vergangenen Tagen ist herausgekommen, dass manche von ihnen schlampig gearbeitet haben. Die Familie von Oscar Pistorius hat nach der Gerichtsentscheidung heute eine kurze Stellungnahme veröffentlicht. Hier vorgelesen von einem Sprecher der Familie. Obwohl wir natürlich erleichtert sind, dass Oscar auf Kaution freikommt, ist das alles trotzdem eine schwere und traurige Zeit für die Familie von Reva und für uns alle. Als Pistorius-Familie sind wir überzeugt, dass Oscars Version zu den Geschehnissen in der Tatnacht stimmt.
Und mit diesem Beitrag von Steffen Wurzel geht das Echo des Tages zu Ende. Im Studio war Andreas Teska. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.